Ich habe die letzten Jahre in Sachsen verbracht. Und auch wenn die Sachsen und Franken sich ähnlicher sind, als beide Parteien immer wahrhaben wollen, gibt es doch kulturell einige Unterschiede, die ich da bemerkt habe. Einer davon ist, wie man sich begrüßt. In Sachsen gibt man sich die Hand. In Franken auch, oder? Na, das denkt ihr jetzt. In Sachsen gibt man sich deutlich exzessiver die Hand, als man das in Franken tut. Man macht das nämlich zu jeder Gelegenheit und immer. Drei kleine Beispiele. Wenn man sein Kind in den Kindergarten bringt morgens, wird jede Erzieherin der Gruppe von jedem Kind und jedem Elternteil per Handschlag begrüßt. Das war ich so gewohnt. Dann bringe ich Junia hier nach Stübach zum ersten Tag in den Kindergarten, genau, und gehe so auf die Erzieherin zu und die guckt mich nur so an wie so ein kleines Auto. Was will der Kerl jetzt von mir? Seitdem lasse ich das auch. Zweites Beispiel. Meine Frau hat ihr Referendariat in Schleswig-Holstein gemacht und da war es üblich, man geht morgens ins Lehrerzimmer und begrüßt die anwesenden Kollegen mit einem freundlichen Guten Morgen, setzt sich hin und gut. Das hat sie in Sachsen auch so gemacht. Am dritten Tag wurde sie dann von der Schulleitung beiseite genommen und meinte, ja, bei den Kollegen wäre das ganz komisch angekommen, wie sie unfreundlich da morgens ins Lehrerzimmer reinkommt. Da ist es üblich, dass man jeden anwesenden Kollegen persönlich mit Handschlag begrüßt. Mein Sohn war in der dritten Klasse, ich war mit ihm in der Stadt, und da haben wir einen Kumpel von ihm getroffen. Und die beiden haben sich begrüßt, aber nicht mit High Five oder Ghetto-Faust, sondern wie alte Männer, die haben sich die Hand geschüttelt. Ich habe gedacht, ich falle um. Aber das muss ich zugeben, hat was mit mir gemacht. Und ich habe mir überlegt, heute Morgen bringe ich mal ein bisschen sächsische Kultur in diesen Gottesdienst. Ich habe ja einige habe ich schon per Handschlag begrüßt. Ich werde nicht alle schaffen, aber so ein paar würde ich das nochmal hier so zelebrieren. Zumindest bei einigen mal. Du bist auch, ne? Das ist Mama. So, dann gehen wir nochmal hier, dass wir nicht ganz einseitig werden. Hi. Herbert, natürlich. Guten Tag, schön, dass du da bist. Hi, gut. Ne? Also wie gesagt, alles schaffe ich nicht, aber ich habe mir gedacht, so ein paar von euch wenigstens. Saufest, das ist das Thema des heutigen Gottesdienstes. Und wir haben es bei den Experimenten ja gesehen, wir haben es von den Moderatoren gehört. Es ist wirklich wichtig, eine feste Verbindung. Was machst du hier? Also, weiß nicht, was wir abgesprochen haben, aber ich predige heute. Hm? Ah, alles klar, gut. Wenn du willst, darfst du dich widersetzen. Ist in Ordnung. Eine feste Verbindung haben. Saufest. Wenn ich jemandem, und ich bin, wenn ich stärker bin, in dem Fall war ich das, ja, Tim hatte keine Chance, aus meinem Griff zu entkommen. Wenn mich jemand saufest hält, dann ist es eine Verbindung, die trägt. Das ist ganz schön blöd, wenn derjenige, der mich festhält, böse ist. Wenn der doof ist, wenn der mir was Böses will. Aber es ist ganz schön gut, wenn das jemand ist, der mir Gutes will, der auf mich aufpassen möchte. Und zum Glück ist unser Gott so jemand, der gut ist, der uns saufest hält. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, wo das passiert ist einem Mann. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs und hat mal wieder geredet. Also manche von euch haben schon ein paar Predigten von mir gehört und denken sich, boah, der Chris, ey, der redet immer so lange, halbe Stunde. Ja? Jesus hat länger geredet, deutlich länger, teilweise den ganzen Tag. Gut, man muss auch sagen, er hat auch deutlich besser geredet als ich wahrscheinlich. Die Leute haben ihm unheimlich gerne zugehört. Und eines Tages hat er wieder eine seiner langen Reden gehalten, der Tag ging schon dem Ende zu und dann hat Jesus sich zurückgezogen. Das hat er ganz oft gemacht, nachdem er viel geredet hat, hat er sich in die Wüste oder auf den Berg zurückgezogen, um mit Gott alleine zu sein. Und seine Jünger, die hat er schon mal vorgeschickt. Leute, steigt schon mal ins Boot, fahrt über den See auf der anderen Seite, wir treffen uns da. Die Jünger, das waren alles erfahrene Seebären, teilweise waren das Fischer, das waren echte Profis, die wussten, wie man ein Schiff bedient, sind eingestiegen, losgefahren, alles kein Problem. Dieser See, da gab es ganz schön tückische Winde. Der ist nämlich von einer Gebirgskette umgeben und da gibt es sogenannte Fallwinde. Die kommen relativ plötzlich, dann schlägt das Wetter um und das kann echt ungemütlich werden. Und die Jünger fahren so los und auf einmal wird der Wind stärker. Für die Fischer endlich so ein bisschen Herausforderung. So macht das Segeln erst richtig Spaß. Der Wind wird aber immer stärker. Den ersten Landratten, die werden grün im Gesicht. Darüber kann Petrus nur lachen, ja, das sind Weicheier hier. Jetzt geht der Spaß hier los. ja, dann wird der Wind noch stärker. Und so langsam wird es auch Petrus, so dem erfahrensten Segler unter ihnen, mulmig. Es wird schwierig. Das Schiff wird immer schwieriger zu beherrschen. Das Segel knallt und knattert. Die ersten Risse bilden sich und sie merken, Leute, wenn wir jetzt hier nichts tun, dann wird das wirklich gefährlich. Die ersten Befehle werden gerufen, Segel einholen, passt da auf, Achtung, da kommt Wasser rein. Und an einem Punkt muss ich Petrus eingestehen, das wird hart hier. Das wird richtig gefährlich. Wenn wir nicht aufpassen, dann gehen wir unter. Mittlerweile ist es zappenduster. Und Petrus überlegt gerade, was er noch machen könnte, um das Schiff stabil zu halten, als auf einmal ein anderer Jünger schreit, da, da, was ist denn los? Ein Gespenst! Was? Ein Gespenst da drüben, drüben auf dem Wasser! Petrus denkt sich, jetzt hat er Vollschatten oder was? Dreht sich, oh, das ist wirklich ein Gespenst. Na super, reicht nicht ein bisschen Sturm hier? Müssen jetzt auch noch Geister, muss es auch noch spuken? Denn wirklich, über den Wellen, eine weiße Gestalt, die über dem Wasser daher schwebt. Das kann doch nicht sein. Gespenster gibt's doch gar nicht, oder? Und dann Petrus wischt sich das Wasser aus den Augen, guckt nochmal genauer hin. Es ist gar kein Gespenst. Das ist Jesus. Jesus, der übers Wasser läuft. Und dann hören sie schon seine Stimme. Fürchtet euch nicht, ich bin's nur. Und jetzt kommt eine der coolsten Stellen von Petrus überhaupt. Ich lieb den Typen. Ich lieb den wirklich, weil das so ein Großmaul ist. Und sagt, Jesus, wenn du das bist, der da übers Wasser läuft, dann sag, dass ich zu dir kommen soll. Dann komme ich. Warum der das sagt? Keine Ahnung, keine Notwendigkeit. Also, soweit ich das weiß, ist es im Boot sicherer als draußen. Aber Jesus sagt wirklich, ja, komm her. Und dieses Großmaul ist darum so toll, weil er seinen großen Worten große Taten folgen lässt. Der klettert auf die Reling und macht den ersten Schritt. Geht wirklich raus. Das finde ich richtig, richtig stark. Verlass dein Boot. Geh den nächsten Schritt. Hat Jesus das zu dir schon mal gesagt? Ich finde, das ist eine echt spannende Angelegenheit, weil wenn Jesus das sagt, du weißt nicht, was da passiert. Du weißt nicht, ob es einfach Platsch macht und du im Wasser liegst. Ist natürlich jetzt übertragen gemeint. Ne? Aber vielleicht sagt Jesus zu dir, heute oder bald, hey du, ich will mehr von dir. Ich möchte mehr mit dir Zeit verbringen. Ich möchte mehr von dir haben. Ich möchte mit dir ganz zusammen sein. Ich möchte, dass wir zwei richtige Freunde werden. Komm, geh den ersten Schritt. Vielleicht bist du diesen Schritt schon gegangen. Kannst du dich jetzt zurücklehnen und sagen, super. Jesus stellt diese Frage immer wieder. Vertraust du mir? Komm, steig aus deinem Boot, geh den nächsten Schritt. Vielleicht ist es dann irgendwann dran, neu die Dinge Jesus zur Verfügung zu stellen. Dein Geld, deine Finanzen. Nicht zu sagen, meins, sondern zu sagen, hey Jesus, so wie du möchtest. Deine Zeit, die doch so knapp ist. Der nächste Schritt. Vielleicht ist es deine Kraft, noch mehr Gemeinde, nee, kann nicht sein, noch mehr helfen, noch mehr tun. Ihr sagt, nee, nicht mehr, anders. Vertrau mir, geh den nächsten Schritt. Und manchmal sind es aber auch nur die ganz kleinen Sachen. Als ich Jesus kennengelernt habe, war ich 15 und ich konnte in der Schule vor allem eine Sache richtig gut. Das war Abschreiben. Also das hat mir in vielen Fächern das Leben gerettet. Also anders wäre ich gegangen, weil in vielen Fächern hatte ich in mir vereint eine ganz ungünstige Kombination. Mangelnde Begabung und Faulheit. Ganz schlecht. Wenn dann die Prüfungen kamen, war ich immer froh, wenn meine Nachbarn gelernt hatten und klüger waren als ich. Das konnte ich hervorragend. Und irgendwann hat Jesus gesagt, du Chris, glaubst du, das passt? Glaubst du, das passt zu mir und unserer Beziehung, wenn du da betrügst? Ich so, nö, aber es geht doch nicht anders. Und Jesus hat gesagt, komm, vertrau mir, mach den nächsten Schritt, komm raus aus deinem Boot, wir kriegen das anders hin. Und ich bin diesen Schritt gegangen. In der nächsten Französischprüfung habe ich nicht abgeschrieben. Und wisst ihr was? Ich hatte eine 6. Und in der nächsten Physikklausur habe ich auch nicht abgeschrieben und hatte eine 5. Und in Chemie war es, glaube ich, eine 5. Und ja, es ist nicht so, mach den Schritt und alles wird gut. Aber diese Entscheidung hat mich verändert. Die hat mir, ich glaube, mein Abitur gerettet, weil ich habe dadurch gelernt, dass ich selber lernen muss. Und es hat meine Beziehung zu Jesus verändert. Weil ich gemerkt habe, es ist gut, wenn ich ihm vertraue. Was sind deine Sachen, wo du vielleicht weißt oder wo Gott dir sagt, ob das da jetzt so passt mit uns beiden, weiß ich nicht. ganz ehrlich bei der Steuererklärung sein, die Sehnsucht nach einem Partner, der Umgang mit deinen Kindern, sagt Jesus da, ey, nächster Schritt, komm aus deinem Boot. Vertrau mir. Saufest. Passt jetzt nicht wirklich, ja? Doch, denn die Geschichte geht weiter. Jesus steht auf diesem Boot, auf diesem Bootsrand, auf der Reling, macht den Schritt und es funktioniert. Er steht da, er kann es gar nicht fassen. Er macht die nächsten Schritte, guckt auf Jesus und geht. Und irgendwann kommen diese Informationen in seinem Gehirn an, was er da tut. Junge, Boot ist 3 Meter hinter dir. Unter dir ist Wasser. Physik? Wasser? Ich? Plumps. Er guckt runter, sieht die Wellen und fängt an zu versinken. Kriegt Panik und schreit, Jesus, Jesus, hilf mir, ich gehe unter, ich gehe unter, ich gehe unter. Und Jesus kommt und packt ihn. Und das sind 2 Dinge, die ich von diesem Petrus an dem Punkt lerne. Das eine ist, solange er auf Jesus guckt, geht's gut. Solange er Jesus im Blick hat, interessieren ihn die Wellen nicht, interessieren ihm das Wasser da unten nicht, sondern es interessiert ihn nur Jesus und seine Möglichkeiten. Und ich glaube, wir in unserem Leben können auch von Jesus weggucken, nämlich immer dann, wenn wir auf unsere Begrenzungen, auf unsere Probleme, auf unseren Mangel gucken, dann sehen wir die Wellen, dann sehen wir das, was alles nicht funktionieren kann. Gucken wir auf Jesus und auf seine Möglichkeiten, ändert sich unser Blickwinkel. Und das zweite ist, dass Jesus Petrus ergreift, anpackt, festhält. Und das ist der Punkt, wo Petrus aufhört zu sinken. Und Jesus zieht ihn mit ins Boot und alles ist gut. Das Problem ist, bei Petrus war das real, ne? Das war wie bei Tim und mir gerade eben. Den habe ich wirklich angepackt. Das war spürbar. Das war es bei Petrus auch, bei uns ist es nicht. Ne? Also wir können Jesus irgendwie nicht anfassen. Und obwohl wir es nicht wirklich spüren, ist es genau so real, wie es damals bei Petrus war. Mein Gott hält mich, auch wenn ich es nicht an meinem Arm spüre. Er trägt mich, auch wenn ich selber laufen muss. Und er geht auch ganz, ganz dunkle Täler mit mir durch, weil er es versprochen hat. Auch wenn wir es nicht spüren, Jesus ist da, Jesus hält. Und was ich da besonders spannend finde, ist, das haben wir eben beim Tim gesehen. Tim, wolltest du eben mit mir auf die Bühne kommen? War das dein Plan? Nee, ne? Also es war nicht abgesprochen, der wusste von nichts, der arme Kerl. Ja? Der wollte nicht mit hier hoch. Der wollte nicht, dass ich den an die Hand packe. Aber der hatte keine andere Möglichkeit, weil ich ihn im Griff hatte. Manchmal ist es so, dass ich vor Gott wegrennen will. Dass ich keinen Bock habe, Dinge zu machen, die er von mir möchte. Dass ich mir denke, oh Jesus, ich baue so viel Mist, komm, lass mich in Ruhe, ich gehe besser weg von dir. Und Gott sagt, nö, mach mal nicht, Chris. Wir bleiben mal beieinander. Jesus lässt mich nicht los. Und wenn ich noch so viel von ihm weg möchte, seine Treue, sein Dabeibleiben steht. Und ich kenne genug Momente in meinem Leben, wofür ich da rückblickend sehr dankbar für bin, weil ich gewusst hätte, oh, wenn ich da jetzt wirklich weggerannt wäre, das wäre nicht gut gewesen. Da war ich froh, dass Gott mich saufest hält und nicht weglässt. Also, steig aus deinem Boot. Trau dich, vertrau ihm. Zweitens, schau auf Jesus. Guck auf seine Möglichkeiten und nicht auf deine Grenzen. Und drittens, hab das Vertrauen, dass Gott dich festhält. Ganz real und dass er dich nicht loslässt. Amen.